Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Er ist der Mann, der die Hütten kennt und die Paläste, der Mann, der in Afrika unterwegs gewesen ist und in der niedersächsischen Provinz, der Mann, der als Journalist in allen Bereichen gearbeitet hat, die wir kennen, im Lokalen wie in der großen Weltpolitik, im Hörfunk wie auch im Fernsehen, wie auch für die Zeitung. Und er ist der, den wir vor allem durch seine Berichterstattung über das britische Königshaus kennen. Heute zu Gast hier im HR1 Talk Rolf Seemann-Eggebert. Herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Reporter für, ja, wie soll ich mal sagen, royale Anlässe, das nannte man früher Hofberichterstatter. Mögen Sie den Begriff?
Ich mag ihn eigentlich nicht, denn Hofberichterstatter im alten Sinne gibt's nicht mehr. Man muss irgendwas finden, was klar macht, was den Berichtsinhalt angeht. Aber das darf also nicht so leer im Raum stehen. Ich habe deswegen mich entschieden, von Zeit zu Zeit den Begriff Königsfritze zu verwenden. Königsfritze hat, finde ich, so einen republikanischen Touch. Und der ist mir ganz lieb, denn wenn die Frage lauten sollte, wann möchten Sie denn gerne mal König werden und möchten Sie es überhaupt, würde die Antwort immer lauten, nein, um Gottes Willen nicht. Also insofern war Königsfritze, fand ich, ganz gut.
Also das darf man jetzt offiziell sagen. Man kann also sagen, das ist eigentlich der Königsfritze.
Also eingetragen ist das nirgendwo, ob man Fritze heißt oder nicht Fritze heißt und im Zusammenhang mit diesem Fritzen hier. Aber ich glaube, dass der Begriff ursprünglich mal im Zusammenhang mit einer Spiegelreportage verwendet worden ist.
Die Königshäuser Europas und das Leben in Afrika, das haben Sie beruflich beides kennengelernt. Das ist eine ganz schöne Spannbreite. Wie passt das in Ihr Journalistenleben?
Ich kann nur zweierlei sagen. Erstens, dass mich Afrika erreicht hat, war im Grunde eine Momentaufnahme von 5 Sekunden. Ich stellte meinen Fuß zum ersten Mal auf afrikanischen Boden und war sofort hin und her gerissen. Das andere war der Versuch, journalistisch sich zu bewähren, indem man etwas schaffte, was andere bis dahin nicht geschafft hatten. Auf die Art und Weise bin ich in den Königshäusern gelandet. Das ist also sozusagen die Herangehensweise in dem einen Fall gewesen. Und das sich hingeben einer bestimmten Stimmung, einer bestimmten Musikfarbe, überhaupt einem Eindruck, den man bis dahin nie gehabt hatte, eben Afrika, das ist die andere Seite gewesen.
In Hütten und Palästen ein Reporterleben, so heißt Ihr Buch, das gerade erschienen ist. Und über dieses wirklich sehr bemerkenswerte Reporterleben wollen wir heute sprechen, hier im HR1 Talk. Ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Der HR1 Talk heute mit dem Journalisten und langjährigen ARD-Korrespondenten und früheren NDR-Programmdirektor, das war er nämlich auch mal, Rolf Seemann-Eggebert. Wir führen dieses Gespräch im Funkhaus in Hamburg, wo Sie leben, wo Sie viele Jahre gearbeitet haben. Und wenn ich Sie so vor mir sehe, dann entspricht das durchaus, möchte ich mal sagen, meiner Vorstellung von einem Hanseaten. Aber Sie sind geboren in Berlin.
Das ist richtig, ich bin in Berlin auf die Welt gekommen und einfach durch die Zufallsfügung zum Kriegsende in Hannover gelandet, habe lange Zeit in Hannover gelebt, angefangen zu studieren.
Haben Sie noch Erinnerungen an Ihr Elternhaus in Berlin?
Ja, das ist auch deshalb nicht so schwierig, weil es noch steht. Es ist zwar während des Zweiten Weltkrieges häufiger bombardiert worden und hat 3-mal oder 4-mal das Dach neu gedeckt bekommen, aber das Haus als solches ist erhalten geblieben als Institut der Freien Universität Berlin.
In Ihrem Buch, da beschreiben Sie Ihre Eltern als deutsch-national und Sie sagen ganz ausdrücklich, das bezeichnet eine Einstellung, die noch in die Kaiserzeit zurückreicht. Ihr Vater hatte als Notar und als Anwalt viele adlige Klienten. Er hat sogar, und das hat mich sehr beeindruckt, für den letzten deutschen Kaiser in dessen Exil das Testament aufgesetzt. Das heißt, es gab da schon früh eigentlich Berührungspunkte in diese Richtung, in Richtung Hochadel.
Also mein Vater war Fachanwalt für Landwirtschaftsfragen und damit spielte der Adel automatisch eine gewisse Rolle. Während ich diesen Vater immer am Schreibtisch in Erinnerung habe, wie er durch Akten ging und da hingen dann so Hinweise drauf, da stand Bückeburg drauf oder da stand Dorn drauf. Das waren die Aktenstücke der einzelnen Familien, mit denen er sich beschäftigte. Mich hat das über lange Zeit absolut kalt gelassen. Ich war jemand, der gerne draußen war, eben auch als Reporter draußen war. Ich hatte mit Adelsfamilien selber sozusagen keine Erfahrung. Mit einer Ausnahme, ich habe einen Patenonkel.
Auf den wollte ich gerade kommen.
Einen Patenonkel gehabt, der Erbprinz von Sachsen-Coburg, nein, der, der Erbprinz?
Das ist Moritz Erbprinz von Sachsen-Altenburg.
Also sehen Sie, es ist schon gut, wenn man jemanden vor sich sitzen hat, der das alles noch viel besser weiß. Auf jeden Fall, der war ein Patenonkel von mir und das hing damit zusammen, dass er gleichzeitig auch ein Klient meines Vaters war. Die haben sich einfach gut verstanden.
Mit dem Zweiten Weltkrieg, da begann für Ihre Familie ja so ein bisschen eine Zeit der Entwurzelung. Sie mussten weg aus Berlin. Sie sind dann über mehrere Umwege irgendwann nach Hannover gekommen. Was ist aus dieser Kriegszeit geblieben? Nicht nur an Erinnerungen, sondern auch an Empfindungen.
Wenn ich eine Sirene heute höre, die mich erinnert an die Zeit des Zweiten Weltkrieges, bin ich immer noch einer, der am liebsten ganz schnell die Treppe in den Keller suchen würde. Das ist damals oft der Fall gewesen in Berlin, weil Berlin natürlich eines der Hauptangriffsziele war. Und sonst kann ich nur sagen, wenn jemand heute über den Dritten Weltkrieg schreibt, als ob es den Ersten und den Zweiten nie gegeben hätte, kann ich nur sagen, man kann sowas auch herbeireden. Und wenn es eines unter gar keinen Umständen nicht geben darf, dann doch ganz sicher alles, was mit Krieg zu tun hat. Denn ein neuer Krieg, der weltweite Ausmaße hätte, wäre wahrscheinlich auch der letzte Krieg, den die Menschheit führen würde.
Ihre drei älteren Brüder, die sind Offizier, Jurist und Kaufmann geworden. Sie haben die journalistische Laufbahn eingeschlagen. Fanden Ihre Eltern das gut?
Also ich glaube, es war gewöhnungsbedürftig. Sie hatten ja keinen, der auf dem Gebiet Erfahrung gesammelt hatte. Aber sie fanden also offenbar, dass ich das unter allen Umständen wollte, das haben sie wohl gemerkt, auch als etwas Positives von vornherein und haben mir jedenfalls keinen Stein in den Weg gelegt. Sie haben gesagt, mein Vater hat gesagt, mein Lieber, das kannst du machen unter der Voraussetzung, dass ich eines schönen Tages von dir eine Urkunde vorgelegt bekomme über einen Studienabschluss auf einer deutschen Universität. Das habe ich nicht mehr geschafft, weil er vorher starb, aber ich habe das Dokument jedenfalls geschafft und das Dokument ist wohl verwahrt im Schreibtisch.
Und über den Journalisten Rolf Seemann-Eggebert reden wir gleich hier im hr1-Talk am Sonntag. Rolf Seemann-Eggebert, der Berichterstatter, der Korrespondent, der Journalist, der schon früh seine Liebe zu diesem Beruf entdeckt hat. Denn die ersten Gehversuche, Herr Seemann-Eggebert, die gab es in der Schülerzeitung des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums in Hannover. Über was haben Sie da geschrieben?
Also das war die Zeit, als wir so überschwemmt wurden mit Wildwest-Romanen, Krimis, Billigdruck, unter der Bank in der Schule zu lesen. Wildwest, das war der wilde Westen Amerikas, der es mir angetan hatte aufgrund dieser Groschenromane von Billy Jenkins und Tom Mix. Irgendwie hatte sich bei mir festgesetzt, was die gekonnt haben, das kannst du auch. Und dann habe ich also bei der Taufe unserer Klassenzeitung Nuntius hieß die.
Der Bote,
wie sich's gehört, im humanistischen Gymnasium angeboten, eben einen solchen Fortsetzungsroman zu schreiben. Und wir sprachen alle davon, dass uns das sicher sehr gut zu Gesicht stehen würde und unsere Kassen entsprechend auffüllen würden. Aber ich gebe zu, mit Ausgabe 5 war der Roman an seinem Ende, aber auch die Klassenzeitung war an ihrem Ende. Sodass es auch eine Fortsetzung im Sinne von, kannst du die Geschichte nicht wenigstens weitererzählen, nicht gibt. Ich habe mich 4 Kapitel lang mit dem Wilden Westen auseinandergesetzt und dann war Schluss.
Es ging aber journalistisch weiter, nämlich von der Schülerzeitung zur Zeitung für Erwachsene. Da haben Sie als rasender Reporter es wirklich, muss man sagen, von der Pike auf gelernt. War das damals einfacher als heute, Learning by Doing, also in diesen Reporter, in diesen Journalistenberuf einzusteigen?
Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Sicher ist, dass viele Journalisten eben auch ihr Leben gelassen hatten im Zweiten Weltkrieg und dass es einen Bedarf an jungen Journalisten gab, die sich auch bemühten, in der Welt sich auszukennen und zurechtzufinden. Ich denke schon, dass es im Verhältnis zu heute jedenfalls damals sehr viel leichter war, erstmal in eine freie Mitarbeit hineinzurutschen und dann daraus eventuell auch als festangestellter Redakteur hervorzugehen.
Sie sind den Weg von der Zeitung über den Hörfunk zum Fernsehen gegangen. Aus der Rückschau, was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
Das erste Medium, das war der Hörfunk. Und der Hörfunk ließ eben Platz für Fantasien. Man hatte eben nur die Ebene zu hören, man hatte nicht die Ebene zu sehen. Und irgendwie ist es mir das ganze Journalistenleben so gegangen, wenn ich die Möglichkeit hatte, zum Hörfunkmikrofon zu greifen, habe ich dem Hörfunkmikrofon gelegentlich wirklich lieber zugegriffen als beim Fernsehen. Es lässt Fantasie frei. Wie sieht der aus, der Mann, der da gerade spricht? Im Fernsehen sieht man das, im Hörfunk nicht.
Wenn Sie sich die deutsche Medienlandschaft heute anschauen, wo alles sehr viel vernetzter ist, wo wir natürlich alle technischen, digitalisierten Möglichkeiten haben. Haben Sie dann ein gutes Gefühl oder macht Ihnen das Sorgen?
Nachdem das sogenannte Netz so hochgejubelt wird, muss ich sagen, habe ich eher Sorgen. Erstens verstehe ich noch nicht genug davon. Zweitens, es ist natürlich so, dass alle großen Entwicklungen auch ihre Kehrseiten haben. Und ich habe den Eindruck, als ob wir über die Kehrseiten bislang zu wenig gesprochen haben und möglicherweise auch als normale Bürger zu wenig davon verstehen. Also da ist es wichtig, dass unsere Kinder das verstehen und nach Möglichkeit beherrschen lernen, weil es natürlich ein Medium ist, das beherrscht und auch die Szene total verändert. Also man wusste, was man abends zu tun hatte, wenn man einen arbeitsreichen Tag hinter sich hatte. Man hatte das Fernsehen, man hatte die Zeitung. Das, was sich da jetzt zusammenbraut, ist, denke ich, von der Kenntnis des Gegenstandes und den Problemen, die damit zusammenhängen, noch etwas gar nicht abzusehendes.
Der Journalist Rolf Seemann-Eggebert, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Next time you should rather wear something lighter. Das hat Prinz Charles mal zu ihm gesagt, als er ihm in einem Interview gegenüber gesessen hat. Herr Seemann-Eggebert, wissen Sie noch, was Sie damals anhatten?
Also als Oberbegriff Harris Tweed, warm, Weste auch, Farbe braun-schwarz, Fischgrätenmuster. Das hat sich in der Tat also bei mir festgesetzt. Denn es war natürlich schon eine gewisse Ermahnung. Ich stand ihm triefend vor Schweiß gegenüber in seinem hübschen kleinen Palais. Und er trug einen leichten blauen Anzug. Und das machte ihm alles gar nichts aus. Aber er hatte Mitleid mit mir. Das geht ja auch deutlich aus der Bemerkung hervor. Und wenn ich ihm dann das nächste Mal begegnet bin, war es wahrscheinlich wirklich so, dass ich auch einen blauen Anzug oder einen Blazer auch trug. Einen leichten Blazer, keinen schweren Blazer. Aber es war eben auch typisch für das Gespräch. Er war einfach offen und war nicht verschlossen. Er war bereit zu reden. Und das muss ich sagen, habe ich sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen. Das Gespräch hat, wie das gelegentlich passiert, war am Ende viel länger, als es verabredet war, weil sich die beiden, die da miteinander redeten, eigentlich von Grund auf, glaube ich, sympathisch waren.
Woher kommt eigentlich bei Ihnen diese Vorliebe ja für Tweedstoffe, für Jacketts, für Einstecktücher, also für diese klassische Art, sich zu kleiden?
Also ich bin ziemlich sicher, dass das weitgehend der Einfluss auch meiner Elterngeneration war und meines Vaters insbesondere, der 57 war, als ich auf die Welt kam, also entsprechend aussah wie einer, der 57 und damals war und die Tüchlein trug und so. Und das habe ich mir von ihm mit Sicherheit abgesehen. Abgesehen davon auch, dass ich dann natürlich länger in England gelebt habe und mir schon wahrscheinlich Mühe gegeben habe, so ein bisschen als englischer Gentleman in Erscheinung zu treten. Das hat mir jedenfalls nie geschadet.
Und was trägt Rolf Seemann-Eggebert, wenn er ganz leger daheim ist?
Tja, passiert ganz leger, relativ selten, weil ich in meiner Jacke, meiner Harris-Tweed-Jacke, bis auf den heutigen Tag wohne, in Anführungsstrichen. Es ist einfach ein Tag, in dem ich anders gekleidet bin, ein für mich selber aufgeregter Tag. Und mich frage, wie bist du dazu heute Morgen gekommen, dir ganz was anderes anzuziehen? Also ich sitze Ihnen jetzt auch wieder gegenüber in einem solchen Dress.
Kann ich bestätigen, das kann ich bestätigen, gut. Ja.
Also es hat sich gehalten über viele Jahre.
Rolf Seemann-Eggebert, langjähriger ARD-Korrespondent und Berichterstatter aus den Königshäusern Europas, ist heute unser Gast im HR1 Talk. Und gleich sprechen wir über seine Zeit als Korrespondent in Afrika. 1962, das war das Jahr, in dem Rolf Seemann-Eggebert seine erste Begegnung mit einem Kontinent hatte, der sein Leben, vor allem sein Berufsleben, für immer verändern sollte. Herr Seemann-Eggebert, eine Reise der Bundeszentrale für politische Bildung nach Nigeria, um dort über das Thema Entwicklungshilfe zu informieren. Und für den NDR durften Sie als Reporter diese Reise begleiten. Wie war diese erste Begegnung mit Afrika?
Ja, also man kann vom Blitz gerührt sein, sagt man. Und ein bisschen war es so. Ich erinnere mich, dass ich die Flugzeugtür öffnete. Ich stand oben und hatte die Möglichkeit, also schnell die Treppe runterzugehen. Und das, was mich dort erreichte, war so anders als das, was ich in den letzten 8 Stunden bei dem Fluge erlebt hatte. Da hatte man Musik
Komfort
gemacht, Komfort, ja. Alle möglichen Speisen und sowas. Und dann schlug es plötzlich ein, oben, als ich auf der Treppe stand und versuchte, sozusagen der Tonquelle nachgehend diese Treppe zu erreichen und dann runterzugehen und afrikanischen Boden zu betreten. die Musik, die Gerüche, die freundlichen Gesichter, das absolut rechtswidrige Fahren auf der falschen Seite der Straße, das Gehupe, die Fantasien, die man entwickelte, die Freundlichkeit, mit der man insgesamt aufgenommen wurde, das war alles komprimiert innerhalb von wenigen Minuten und war so stark, dass für mich deutlich war, bislang hast du keinen Kontinent der sozusagen Entwicklungsländer betreten, jetzt tust du es mit Afrika und das wird ein Eindruck sein, der bleibt. Das ist tatsächlich genauso geworden.
1968 sind Sie dann als Korrespondent nach Afrika gegangen, ins ARD-Studio nach Abidjan, an die Elfenbeinküste. Wie war die Arbeit da?
Die war insofern typisch afrikanisch, als alles funktionierte, was man wirklich in seinem eigenen Hause brauchte, haben musste. Ernährung, was weiß ich, notfalls, wenn mal wieder ein Wolkenbruch passiert war, eine Pumpe, um abzupumpen, Wasser abzupumpen und ähnliche Geschichten. Aber das Problem für einen Korrespondenten in Afrika war damals, der da in Abidjan der Elfenbeinküste saß, dass er von zu Hause so weit entfernt war, nicht von der Kilometerleistung her, aber einfach von den Möglichkeiten, sich verständlich zu machen. Also wenn ich mit der Redaktion in Hamburg telefonieren wollte, musste ich das Gespräch 24 Stunden vorher anmelden. Also auf der einen Seite, man erreichte ein großes Publikum, man erreichte es mit Glück, wenn eben nicht wieder irgendein Filmsack verloren gegangen war in Frankfurt auf dem Blumenmarkt, was gelegentlich passiert ist, sodass dann plötzlich in der Tagesschau jemand anrief und sagte, ich habe hier so einen komischen roten Sack gehört, der vielleicht zu Ihnen. Also auf die Art und Weise hat man natürlich auch die eine oder andere Story in den Sand gesetzt, weil man es nicht in der Hand hatte. Aber gut, darüber könnten wir stundenlang reden. Heutzutage hat sich die Situation insofern sehr verändert, als es technisch jedenfalls vorbildlich ist und man aus Abidjan und aus Nairobi so senden kann, wie man früher schon immerhin fürs Radio senden konnte. Aber das hat sich eben sehr zum Positiven verändert.
Also technisch ist man da deutlich näher aneinander gerückt. Aber was war für Sie der größte Unterschied zwischen unserem europäischen Gesellschaftsverständnis und dem Zusammenleben der Menschen in Afrika, wie Sie ihnen damals begegnet sind?
Die Armut, die total zu sein schien in einigen Fällen, der Reichtum, der überbordend war und unmoralisch war, diese Gegensätze zu erleben, das waren große Erfahrungen, wichtige Erinnerungen. Und ich stehe heute noch auf dem Standpunkt, dass ich auf manchem Quadratmeter afrikanischer Erde, den ich betreten habe, ich auf Schätzen stand, die im Laufe der Jahrhunderte sozusagen vom Winde verweht sind. Ich glaube, Afrika wird seine Zeit noch haben, seine Zukunft noch haben, einfach deshalb, weil es ein jetzt verdeckter Kontinent ist, der aber wahrscheinlich in 2 oder 3 Meter Schichten Erde vieles zutage fördern wird, was für das Verständnis Afrikas noch von großer Bedeutung ist.
Wo sehen Sie diesen Kontinent heute? Was sind die größten Herausforderungen für Afrika?
Das sozusagen Zusammenkommen und Probleme, die man nicht alleine lösen kann, gemeinsam zu lösen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass eine europäische Ländergemeinschaft, meinetwegen noch die USA dazugenommen, die afrikanischen Probleme lösen werden, sondern Afrika muss seine Probleme weitgehend selber lösen, braucht dafür allerdings viel Anleitung und Hilfe. Und das bedeutet eben auch, dass man die Entwicklungshilfe, so wie man sie heutzutage betreibt, aufstocken muss und korrigieren muss in diese Richtung.
Die Liebe zu Afrika. Mehr dazu gibt's im aktuellen Buch von Rolf Seemann, Eggebert in Hütten und Palästen, von dem wir heute noch 3 handsignierte Exemplare hier in der Sendung verlosen. Und gleich reden wir aber erstmal über eine andere große Liebe in ihrem Leben, nämlich die zu Großbritannien. Ein Sprachaufenthalt in England. Diese Gelegenheit, die nehmen auch heute viele Schüler und Studenten gerne wahr, um ihre Englischkenntnisse zu verbessern. Und genauso war das auch im Hause Seelmann-Eggebert. 4 Wochen Urlaub am Rande von London, ein englischer Sommer im Jahr 1955, in dem Rolf Seelmann-Eggebert seine Liebe zu Großbritannien entdeckte. Herr Seelmann-Eggebert, wie war das damals, diese erste Begegnung mit der Insel?
Ja, das war so beinahe, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Die Gasteltern, die es gab, sagten, wir müssen dich erstmal dahin kriegen, wo wir wohnen. Das ist natürlich bei einer Stadt wie London gar nicht so ganz einfach. Dazu musst du mich erkennen, wenn du ankommst in London mit dem Zuge. Und na schön, ich stieg aus und entdeckte, dass der Typ, den er beschrieben hatte, vielfach auf dem Bahnhof vertreten war. Man trug also einen grauen Anzug als Herr, man trug eine Zeitung unter dem Arm.
Also es hätten und alle sein können.
Davon gab es also an dem Bahnsteig, an dem ich ausstieg, dann sagen wir mal 5 oder 6 mindestens. Aber Gott sei Dank gab es einen, der sozusagen winkte, mir entgegenwinkte, so wie ich so ein bisschen betroffen auch winkte. Und das war Mr. Jeffrey. Und Mr. Jeffrey holte mich ab und hat mir erstmal die entsprechenden Ängste genommen. Es war nämlich noch etwas Wichtiges eingetreten. Unmittelbar bevor ich eintraf in London, hatte sich der Schreibfreund von mir unsterblich verliebt.
Oh.
Und die Eltern, die das mitbekamen, sagten, da müssen wir Abhilfe schaffen. Und die Abhilfe bestand darin, dass sie sich also selber sozusagen als Fremdenführer zur Verfügung stellten. Und dann begann für mich also wirklich ein Traumurlaub. 4 Wochen, sie redeten davon. Und von dem Augenblick an bin ich sowas wie ein England-Fan geworden und geblieben.
Was gefällt Ihnen so an Land und Leuten dort?
Die Vielfalt, selbst das Klima gefällt mir. Ich meine, England besteht eben nicht aus England, sondern England ist Wales und ist Schottland. Und das alles muss man ja auch erstmal lernen und verstehen. Eine große Nüchternheit. Ich habe dieses Element gerade auch im Hinblick auf die Rolle der Briten innerhalb der europäischen Gemeinschaft für sehr wichtig immer empfunden und bin umso bestürzter, dass diese Ehe zwischen der Völkergemeinschaft EU und England nicht gehalten hat, auseinandergegangen ist. Aber der Charakter des Volkes ist mir nach wie vor sehr lieb und es gehörte auch dazu, zum Beispiel englische Sitten bis zum Äußersten auszuprobieren. Wir haben zum Beispiel bei uns im College, in der Universität, wo ich kurze Zeit studiert habe, in Bristol, einen Teewettbewerb gehabt. Das heißt, wie viel Tee kann man eigentlich trinken, war die Frage.
Mhm.
Und wenn man früh genug aufstand und spät genug ins Bett ging und andere Getränke vorsorglich ausklammerte, dann war meine Antwort darauf jedenfalls 42 Tassen.
Wow.
42 Tassen habe ich auch geschafft.
Schwarzen Tee?
Schwarzen Tee,
und ja, dann eine Woche lang wach gewesen?
Nein, nicht mal wahrscheinlich so erschöpft von der Masse der Getränke, dass ich dann doch geschlafen habe.
Sind sich die Deutschen und die Briten eigentlich besonders ähnlich? Rührt daher das große Interesse hierzulande an den Geschehnissen auf der Insel, auch jetzt an den politischen Geschehnissen?
Also ob sie als Völker ähnlich sind, das kann man sicher für den einen oder anderen Bevölkerungsteil sagen. Von der Gesellschaft her sind sie es auch letztlich. Es gibt drüben noch eine Adelsgesellschaft in Großbritannien, die spielt hier eine geringere Rolle. Aber natürlich muss man sagen, dass die Kriege, in denen die beiden Länder sich gegenüberstanden, viel Unheil angerichtet haben, auch im Verständnis des einen mit dem anderen. Bloß wir waren ja gerade eben auf einem besonders guten Wege bislang. Wir haben ja versucht, zum Beispiel eben das Vereinigte Königreich zu integrieren in die Europäische Union, mit dem Ergebnis, dass man uns nun den Rücken kehrt. Da muss man dann eben die Frage stellen, wie tief ist diese Freundschaft eigentlich gedrungen? Und während ich lauter Freunde habe, die damals eben für den Brexit nicht gestimmt haben, gibt es andere, wo es anders gewesen ist. Also da sind wir alle vielleicht etwas blauäugig gewesen, wenn wir eine Situation, die wir erreicht hatten, einfach fortgeschrieben haben. Die ist der Politik zum Opfer gefallen. Offenbar nun muss man das Beste daraus machen.
Die Liebe zu Großbritannien. Rolf Seelmann-Eggebert heute hier im hr1 Talk.
HR1 Talk.
Die vertauschte Neujahrsansprache. Auch das ist ein Kapitel im Leben von Rolf Seelmann-Eggebert, unserem heutigen Gast hier im HR1 Talk. Und dieses Kapitel, das betrifft ihn in ganz besonderer Weise, denn er war damals Programmdirektor beim Norddeutschen Rundfunk. Herr Seelmann-Eggebert, es geht um die Ansprache zum Jahreswechsel 86-87 des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, in der er am Ende allen Bundesbürgern ein glückliches 1986 wünscht. Was war da los?
Tja, das ist ganz einfach zu erklären. Meine Familie war an diesem Silvesterabend unterwegs. Ich dachte, ich bin nochmal ein guter Programmdirektor und fahre nochmal bei meiner Sendeleitung vorbei, um den Kollegen da ein frohes neues Jahr zu wünschen, bis das Telefon dort klingelte und ein Kollege dran war am anderen Ende und sagte, sag mal, bei uns hat er blau getragen, bei euch trägt er rot. Ich sag, keine Ahnung, wovon redest du überhaupt? Das war ein Kollege von mir. Und er sagte, in dem einen Fall hat er einen blauen Schlips getragen, in dem anderen hat er einen roten getragen. Da aber die Ansprache dieselbe ist bei ARD und bei ZDF, muss sich einer jedenfalls geirrt haben. Und da standen wir vor einer Situation und sagten, ja mein Gott, wollen wir doch erstmal auf jeden Fall reinhören, denn keiner hat da reingehört. Und erst im letzten Augenblick, dann im letzten Satz wurde klar, dass wir uns im Band geirrt hatten. und war natürlich Himmel und Hölle in Aufruhr sofort, weil das natürlich nicht geht. Man kann nicht seinen Regierungschef, den Bundeskanzler und seine Rede dadurch desavouieren, dass man das einfach vertauscht. Also von einfach vertauschen konnte keine Rede sein. Wir haben dann ganz schnell eingeblendet einen Hinweis, dass dieses natürlich ein Versehen sei, dass wir sehr bedauerten, dass das Band natürlich sofort...
Also das heißt, die Rede lief noch, als Ihnen das klar wurde?
Es war gerade zu Ende, als wir das einblendeten. Bloß es war wichtig, eine ganz schnelle Entscheidung zu fällen, denn hätten wir es einfach so weiterlaufen lassen, wäre auch noch die Unterhaltungssendung, die bei uns geplant war, für den Rest des Abends nicht pünktlich gelaufen. Und es hätte unter anderem zur Folge gehabt, dass das neue Jahr nicht pünktlich eingetreten wäre, weil das sozusagen alles ganz genau getimt war. Also alles, was da schiefgehen konnte, war schiefgegangen. Es war ganz furchtbar einfach, die Erklärung. Es gab eben einen Zuspielraum, von dem die Beiträge eingespielt wurden. Und da lagen zwei unterschiedliche Neujahresansprachen. Dass sie unterschiedlich waren, haben wir auch erst später rausbekommen. Das eine war die vom Westdeutschen Rundfunk des Vorjahres. Das andere war die, die für dieses Jahr gemacht war. Und derjenige, der also das Band heraussuchen musste, musste aus einem großen Stapel heraussuchen. Und wenn da groß steht, Neujahrsansprache des Bundeskanzlers, dann ist es zwar richtig, bloß es kamen eben zwei in Frage. Und das wusste derjenige, der es auflegte, nicht. Auf die Art und Weise, also natürlich Aufruhr und Entsetzen und die ganze Führungsschicht des Norddeutschen Rundfunks erschien eine halbe Stunde später und fragte, was ist los? Ein Intendant rief an, der sagte, Herr Seemann-Engelbert, was ist denn bei Ihnen passiert? Er war froh, dass er jedenfalls erstmal jemanden traf, der ihm Auskunft geben konnte. Ich habe das dem damaligen Intendanten Hilf vom Südwestrundfunk erklärt. Der war irgendwann in seinem Leben mal persönlicher Sekretär von Kohl gewesen, hatte also den besten Draht. Und hat dann gleich den Bundeskanzler vorgewarnt und gesagt, das ist passiert und so ist es passiert. Auf die Art und Weise waren wir zwar nicht entschuldigt mit in unserem Verhalten, aber man hat es wenigstens erklärt. Und mir als Programmdirektor fiel die Pflicht zu, eine Sendeleiste, die wir damals jeden Sonntag hatten, wir über uns mal auf eine ganz andere Art und Weise zu benutzen. Normalerweise haben wir uns damals vorbestellt mit unseren Leistungen. Diesmal haben wir uns vorgestellt mit unseren misslungenen Leistungen. Und ich habe versucht, dem Publikum genau zu erklären, was passiert ist. Und das hat es auch angenommen.
Hat sich Helmut Kohl eigentlich jemals zu dieser Verwechslung geäußert?
Mir gegenüber nicht. Das wäre aber auch merkwürdig gewesen. Anderen gegenüber wahrscheinlich auch nicht. Denn nur auf die Art und Weise ist die Affäre so schnell sozusagen zum Null heruntergefahren worden.
Rolf Seemann-Engelbert und die vertauschte Neujahrsansprache von Helmut Kohl. Wir beide vertauschen nichts. Wir füllen jetzt gleich gemeinsam den hr1-Fragebogen aus und ich freue mich drauf. Er kennt sich mit der Zeller Hengstparade genauso aus wie mit dem britischen Königshaus, denn er hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt, vom Lokaljournalismus bis in die große Welt des ARD-Auslandskorrespondenten. Und heute ist er hier zu Gast im hr1-Talk, Rolf Seemann-Engelbert. Und wir beide füllen jetzt den hr1-Fragebogen aus. Das bedeutet, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte zu Ende. Bereit?
Okay.
Okay. Mein schönstes Privileg als Journalist ist,
mir Gesprächspartner auszusuchen und Gesprächspartner ansprechen zu können, zu denen ich sonst wahrscheinlich nie Zugang gehabt hätte.
Ich hasse es, wenn...
Ich hasse es, wenn mir die Redaktion sagt, 5 Sekunden noch und ich mindestens 30 brauchte, um mich zu verabschieden.
Ein halbes Pfund Butter kostet
so wenig heutzutage, dass ich den Preis nicht kenne und darin ein großes Problem für die Landwirtschaft sehe.
Großbritannien ist für mich
eine große Enttäuschung, aber das gilt nur für dieses Jahr.
Ein gutes Interview muss
zur Sache kommen und nicht große Fragenkomplexe ausklammern, aus welchen Gründen auch immer.
Bereut habe ich,
dass ich nach meinen Jahren als Programmdirektor beim Norddeutschen Rundfunk nicht wieder sozusagen umsteigen konnte in die dritte Weltberichterstattung, sondern festgenagelt war auf die Königshäuser.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
keiner weiß, ob sie die ideale Form der Regierung ist. Man kann ja durchaus gelegentlich seine Zweifel haben und nach Alternativen suchen.
Europa oder Afrika?
Afrika und Europa zusammen.
Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit
Charles zur Abwechslung. Ich habe ihn lange nicht gesehen.
Die Queen finde ich
unbeschreiblich, was ihr Durchhaltevermögen, ihre Disziplin und ihre Diplomatie angeht.
Zufrieden bin ich erst, wenn
ich mich eingerichtet habe als freier Mitarbeiter mit nur noch gelegentlichen Pflichten.
Ich habe Angst vor
einem dritten Weltkrieg.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
Ihnen heute für ein, wie ich fand, aufschlussreiches Interview.
Vielen, vielen Dank. Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Rolf Seelmann-Eggebert. Sie ist die Monarchin mit der längsten Amtszeit in einem europäischen Königshaus. Sie gilt als Inbegriff von Haltung und Integrität. Und ohne sie wird Großbritannien definitiv nicht mehr das sein, was es mal war. Queen Elizabeth II., das Oberhaupt der britischen Royals, eine Frau, der Rolf Seelmann-Eggebert in seiner langjährigen Tätigkeit als Korrespondent aus den Königshäusern Europas mehrere Male begegnen dürfte. Herr Seelmann-Eggebert, wie war das erste Mal Zusammentreffen mit der Queen?
Also sicher schon aufregend. Das, was man sofort merkte, war, sie gibt einem die Hand ganz leicht und erwartet natürlich, dass keine deutsche bärenstarke Hand zupackt danach. Und man hat das Gefühl, wenn man ihr gegenübersteht, sie lebt in diesem Augenblick nur für denjenigen, den sie ansieht. Sie hat dieses freundliche Wesen, guckt, wenn man ihr begegnet, nie streng. Streng guckt sie, wenn sie Paraden abnimmt, vor Volksmassen steht und agieren muss. Also alles in allem eine sehr sympathische Frau.
Was muss man beachten im Umgang mit ihr? Was ist ganz wichtig?
Das, was ich das ein oder andere Mal auch nicht wirklich ernsthaft beachtet habe, eben nicht auf sie zuzugehen und mit ihr zu sprechen, das ist das Gebot eigentlich. Die Königin soll die Auswahl treffen, sie soll nicht überrascht werden von irgendjemandem, der auf sie zugeht. Ich habe das insofern einmal deutlich für unsere Zuschauer durchbrochen, dieses Verbot. Es war die britische Botschaft in Berlin eröffnet worden. Die Königin war da. Es war die erste Botschaft ihres Landes, die sie eröffnet hat, was ja sehr ungewöhnlich ist bei der Königin, die so viel schon erlebt hat. Und dann ging sie so durch die einzelnen Gruppen, die nach der Eröffnung da standen, und ging auch auf meine Gruppe zu, bog aber kurz davor wieder ab in eine andere Richtung. Und da bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, Majestät, wir wüssten ja so gerne, wie Prinz Charles dieses Gebäude hier bewertet. Er interessiert sich ja sehr für Architektur. Da drehte sie sich um und sagte, hier sind her, sie.
Oh.
Er ist doch nicht da. Und mir war jedenfalls an der Stelle ganz klar gemacht, sowas ist überhaupt nicht möglich. Solche Fragen stellt man nicht. Man stellt überhaupt keine Fragen. Aber ich bin nicht aus der Gnade gefallen, sozusagen. Sie hat mich auch später auf eines freundlichen Händedrucks für würdig erachtet.
Wie lange, glauben Sie, wird die Queen im Amt bleiben?
Es ist immer wieder gerade jetzt auch darüber spekuliert worden, dass sie vielleicht abdanken könnte und möglicherweise der Enkel, nicht etwa der Sohn, sondern William, die Nachfolge antreten könnte. Ich persönlich glaube das nicht und berufe mich dabei immer auf ihren 21. Geburtstag, den sie damals in Kapstadt zugebracht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat sie zum 21. Geburtstag eine Rede gehalten, in der sie gesagt hat, ob ich ein langes Leben oder ob ich ein kurzes Leben habe, egal, ich werde meine Pflicht bis zum letzten Atemzug erfüllen. Nicht wörtlich hat sie das gesagt, aber so ähnlich in der Richtung. Das hat mich damals sehr beeindruckt.
Sie ist ja auch jemand, den man oft mit Kopftuch, mit ihren Corgis sieht.
Wenn man über die Straßen in Schottland fährt, insbesondere da, wo sie nicht so gut intakt sind, sollte man immer aufpassen, ob man einem bestimmten Kopftuch begegnet. Meistens fährt es einen geländegängigen Wagen, dieses Kopftuch, und dann weiß man ja, sie ist es.
Sie ist unterwegs. Was kommt nach ihr? Wie wird sich die Monarchie verändern?
Das ist sehr schwer zu sagen, wie sie sich verändern wird insbesondere. Aber man kann auf Beispiele verweisen. Um der Königin die richtige Ausbildung angedeihen zu lassen, hat man, als sie in die Schule kam, sozusagen im Buckingham Palast, eine Privatschule eingerichtet für sie und Margaret. Weil es unvorstellbar war zu der damaligen Zeit, dass diese beiden Königstöchter etwa eine normale Schule besuchen würden. Wenn Sie das mit heute vergleichen, ist es unvorstellbar, dass sowas mal möglich gewesen ist. Natürlich haben die Thronfolger heute alle normale Schulen besucht, sind in der Naten gewesen, haben Wehrdienst abgeleistet, haben das getan, was man von jungen Menschen eigentlich heutzutage in bestimmten Kreisen erwartet. Insofern kann man sagen, dass die Krone eigentlich lebendig geblieben ist. Sie kann auch nur lebendig bleiben, wenn sie sich immer wieder neu erfindet, neu befragt. Ich glaube, dass keiner der Kronprinzen heute und Kronprinzessin, wenn man Schweden mit einbezieht, Vorbilder in der Vergangenheit haben können. Sie haben alle Vorbilder in der Zukunft gehabt und sind ihrer Zeit rechtzeitig, glaube ich, nachgefolgt. Sie sind so gut ausgerüstet auf eine Aufgabe wie ein Königshaus zu erben und zu übernehmen sozusagen, dass einem um die Monarchie in Europa, glaube ich, nicht irgendwelche Sorge haben muss. Sie sind besser vorbereitet als alle Generationen vor Ihnen. Und ich selber kenne mit Ausnahme einiger Splittergruppen auch keine Gruppierung, die es sich zur Aufgabe gemacht hätten zu sagen, die Abschaffung der Monarchie ist unsere eigentliche politische Aufgabe.
Rolf Seemann-Eggebert, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Und mit dem Mann, den man ruhig auch mal, das habe ich heute gelernt, als den Königsfritzen bezeichnen darf. Rolf Seemann-Eggebert, langjähriger London-Korrespondent der ARD, oft unterwegs gewesen in den Königshäusern Europas und ein großer Fan von klassischer Musik und da vor allem von den Werken Johann Sebastian Bachs. Warum Bach?
Wahrscheinlich, weil das erste kleine Konzert, das ich gespielt habe, mit anderen, einem kleinen Jugendorchester, von Johann Sebastian Bach stammte. Das ist das A-Moll-Violinkonzert. Er hat mehrere geschrieben, das A-Moll ist das einfachste. Und nach 5 Jahren Unterricht habe ich dieses Konzert damals dann spielen dürfen, zusammen mit einem Klassenkameraden. Und das ist mir in Erinnerung geblieben.
Ihre Mutter hatte übrigens zum Geigenspielen eine sehr pragmatische Einstellung. Sie hat gesagt, im Zweifelsfall kannst du noch als Stehgeiger auftreten, wenn es dir mal im Leben nicht so gut geht. Hätte es denn dafür gereicht?
Ja, sie hat mir offenbar viel zugetraut. Ich weiß nicht, damals, als sie es sagte, wahrscheinlich nicht, später vielleicht, ja, heutzutage nicht mehr.
Ihr Musikwunsch für diese Sendung ist, ja, auch was Klassisches. Edward Elgar, Pomp and Circumstance, March No. 1. Was verbinden Sie damit?
Damit verbinde ich etwas, was ich sehr empfehlen kann. Ich weiß nicht, wie oft ich bei der Last Night of the Proms in London gewesen bin, aber 41 oder 42 Mal waren es schon. Und das ist dann jeweils im September ein Wochenende, an dem das letzte Konzert einer Saison von über 50 Konzerten in London stattfindet. Und wenn man England erleben will, so wie man es gerne erleben möchte, dann muss man da hingehen. Fröhliche Gesichter, Fahnen schwenken, freundschaftliches gemeinsames Singen, hohe musikalische Qualität, Fahnen, die von allen Seiten runterhängen, eine Nation feiert. Das kann man in diesem Fall sagen. Und ich kenne kein anderes Konzert in der ganzen Welt, das einen solchen Ruf zu Recht genießt wie die Last Night of the Proms. Und wenn Sie vorhin sicher irgendwann mal gefragt haben, was mir schwerfällt oder worauf ich nicht gern verzichtet hätte, mir fällt jetzt ein, die Proms sind ein Höhepunkt meines Jahres.
Ein König, der für seine Geliebte auf den Thron verzichtet, eine Prinzessin, die einen tragischen Tod in einem Pariser Autobahntunnel stirbt, ein Prinz, der immer schon ein bisschen außer Rand und Band gewesen ist und der jetzt für einen der größten Skandale der Familiengeschichte gesorgt hat und inmitten all dieser Aufregung eine Monarchin, die wie ein Fels in der Brandung steht seit 67 Jahren, ein Sinnbild für Disziplin und Pflichterfüllung. Rolf Seemann-Eggebert, lange Jahre als ARD-Korrespondent in unserem Studio London und auch danach als Berichterstatter mit dem Blick auf das englische Königshaus. Ist es das eigentlich, was uns an den Royals so fasziniert, dass da alles dabei ist, was auch in einem guten Hollywood-Film stattfinden könnte?
Also interessant finde ich, dass die guten Hollywood-Filme und auch die schlechteren Hollywood-Filme lange Zeit das Publikum beschäftigt haben. Aber Hollywood ist heute eben nicht mehr, was es mal war. Und man kann an den Titelbildern in den Archiven sehen, wie sich das so sacht und allmählich entwickelt hat Richtung Königshäuser in Europa. Und heutzutage gibt es große Serien, die dem Königshaus in Europa gewidmet sind, dem Königshaus, nämlich dem englischen Königshaus gewidmet. Wir haben keine Monarchie mehr. Und das, was mich damals gereizt hat, war deshalb, mal eine Serie über die Monarchie zu machen. Und was man, wenn man sich die Monarchie näher ansieht in Großbritannien, bei der Gelegenheit lernt, ist, es ist eben ein sehr großes Ministerium, das gut funktioniert, das gute Leute hat, aber an der Spitze vor allem jemanden, der auf der Welt kein zweites Mal existiert, eben die Königin.
Warum gucken ausgerechnet wir Deutschen? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, immer so gerne auf die Monarchie auf der Insel, weil wir uns vielleicht im Herzen, ja, parlamentarische Demokratie hat auch immer etwas sehr Nüchternes, weil wir uns auch ein bisschen sowas wünschen, ein bisschen royalen Glanz.
Also wir haben es ja relativ gut gemacht mit dem Jahr 1918, Abdankung des Kaisers und mit der Abdankung des Kaisers eben auch Verlust des politischen Einflusses des Adels in Deutschland. Wenn wir über Monarchie reden, dann können wir unbefangen darüber reden. Ich sage immer, die Deutschen genießen die Monarchie, insbesondere deshalb, weil sie nichts kostet. Denn wir haben Glanz und Pracht, gerade auch des englischen Königshauses, in Form von vielen Besuchen, die stattgefunden haben, ja oft genug in Deutschland erlebt und umgekehrt eben auch sie uns.
Sie sind der Queen begegnet, Sie sind Prinz Philipp begegnet, Prinz Charles, Sie haben Diana kennengelernt. Sie haben ein Interview geführt mit Prinzessin Anne. Welcher von diesen Royals hat bei Ihnen einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen?
Ich bin unter anderem natürlich auf Prinzessin Anne aufmerksam geworden, weil die eben etwas eigentlich ganz Unköniglichiches geleistet hat in ihrem Leben. Sie ist Prinzessin gewesen und ist es immer noch. Sie wusste, dass sie einen Bruder hat, der das Königsamt übernehmen wird. Also da lag gewissermaßen nicht ihre Leistungsebene Nummer eins. Ihre Leistungsebene Nummer eins war tatsächlich ein Hilfswerk, das Save the Children heißt. Und wo sie die Präsidentin seit Jahrzehnten ist und auf die Art und Weise wahrscheinlich unter allen Royals, wenn man die anderen Familien in Europa noch mit einbezieht, diejenige ist, die die größten Erfahrungen gemacht hat, gerade im Bereich auch der Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik und in Zelten eben tatsächlich unter dem Mond geschlafen hat und sich wirklich mit den allerprimitivsten Dingen hat auseinandersetzen müssen, gerade auch in Afrika. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit ihr über Laktationsperioden von afrikanischen Frauen zu reden.
Wenn sie stillen.
Weil das irgendwie so ein bisschen auf der Hand lag. Sie war mitten in dem Thema drin. Ich war Afrika-Korrespondent, also kam man plötzlich zu so einem Thema. Und dann ist sie einfach eine wunderbar erfolgreiche Präsidentin ihrer Organisation und sehr erfahren. Und ohne sie wäre der sozialen Szene in Großbritannien ein wichtiger Baustein entzogen gewesen. Das muss man einfach sagen.
Rolf Seemann-Eggebert, der Mann, der die britische Königsfamilie auch aus eigenem Erleben kennt, heute hier im HR1 Talk. Bye. Den Royals, da denken wir natürlich sofort an die Queen und wir denken an ihre große und nicht immer ganz einfache Familie. Aber es gibt in Europa durchaus noch einige andere Königshäuser mehr. In Schweden zum Beispiel hat sich Silvia in die Herzen der Menschen regiert. Silvia Sommerlath, die König Carl Gustav bei den Olympischen Spielen in München kennen und lieben gelernt hat. Und die schon seit vielen Jahren eifrig im Dienst der Krone unterwegs ist. Rolf Seemann-Eggebert, mindestens ebenso viele Jahre unterwegs in Sachen europäischer Hochadel. Wie ist denn die schwedische Königsfamilie so?
Also aus unserer Perspektive natürlich was Besonderes, weil wir ja eben keine eigene Königin haben. Aber wir können uns auch diese Königin von Zeit zu Zeit borgen, wenn sie bereit ist, in die Bundesrepublik zu kommen. Und dann haben wir eine Königin, eine europäische Königin, die unter anderem perfekt Deutsch spricht, denn da ist sie ja geboren, aber auch Portugiesisch spricht, Englisch, Französisch, also eine internationale Figur. Hat bei den Schweden eine interessante Entscheidung in diesem ablaufenden Jahr gegeben. Der König hat verfügt, dass nur noch der innere Kern der Familie sozusagen subventioniert wird durch den Staat, weil eben dieser innere Kern auch besonders in Erscheinung tritt bei der Vertretung des Königshauses. Aber die ganze große Familie, die auch noch dranhängt, wird in Zukunft keine Apanage mehr erhalten. Diese Entscheidung ist von den Schweden mit Interesse aufgenommen worden. Ich würde auch sagen, positiv aufgenommen worden, weil sie ja unter anderem beweist, ein Königshaus geht mit der Zeit.
Sind denn bei Ihnen als Adelskorrespondent, der Sie ja auch gewesen sind, unter anderem noch irgendwelche Wünsche offen? Also irgendwas, was Sie noch machen möchten, irgendjemanden, den Sie noch mal treffen möchten, interviewen möchten?
Ich hätte noch einmal unter Bruch aller Disziplinen gerne die Gelegenheit gehabt, zu einem kurzen privaten Gespräch mit der Königin, mit der einen Botschaft: Majestät, sagen Sie Ihren Politikern, Sie sollen das lassen mit dem Exit.
Was glauben Sie, wenn sie zu entscheiden gehabt hätte, wäre sie in der Union geblieben?
Also im Hinblick auf die engen Bande, die jedenfalls diese Familie innerhalb Europas hat, könnte ich mir das vorstellen. Andererseits hat die Königin vielleicht nur Zähneknirschen, das wissen wir ja nicht, ja gesagt zu dem Verhalten und zu den Vorgängen. Sie fühlt sich daran gehalten durch eine Verfassung, die gar nicht existiert. Das ist ja das, was die Engländer so auszeichnet. Aber sie hat es eben unter diesen Umständen sehr schwer, wenn es nicht völlig unmöglich ist, in das politische Geschehen einzugreifen.
Lieber Rolf Seemann-Engelbert, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht sein, eine Lebensweisheit, ein Motto. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Gut, dann sage ich einen Satz. In schwierigen Situationen, auch in schwierigen Situationen, Haltung bewahren.
Rolf Seemann-Engelbert, es war mir eine Freude.
Danke, das gilt für mich.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1. Genau meins.